Ich habe als bisheriger Unternehmer und Unternehmerin mein Spielzeug gehabt und jetzt gebe ich es halt weiter an die nächste Generation und wenn die es an die Wand fahren, ja, Anführungszeichen, deren Problem. Natürlich denkt man nicht so. Man will bewahren, man will behalten, man will die Kinder beraten, beeinflussen, aber das führt dann natürlich noch einmal zu erheblichen Spannungen.
Herzlich willkommen beim Little Talks Podcast mit Robert Bacher und
Dr. Franz Becker. Dr. Becker ist Partner bei GBK Rechtsanwälte in Innsbruck. Die Kanzlei besteht bereits seit mehr als 100 Jahren und war eine der ersten großen Kanzleien in Westösterreich. Größe und Qualität waren von Anfang an klare Leitplanken für die damals noch kleine Kanzlei. Dr. Becker ist bereits seit mehr als 30 Jahren als Rechtsanwalt tätig und verbindet die beiden Welten von Wirtschaft und Recht. Ich sprach mit Dr. Becker über Unternehmensrecht und Gesellschaftsrecht, Stiftungen, Nachfolgen, Freiheit und Sicherheit. Was man im Gespräch schnell feststellt, Dr. Becker liebt nicht nur die Juristerei, sondern lebt sie tatsächlich. Vor allem gegen Ende hin und auch nach dem Gespräch abseits der Mikrofone wurde der Eindruck nochmals bestätigt und wir sprachen intensiv über das Thema der Freude. Und ich wünsche dir jetzt viel Freude mit der Folge mit Dr. Franz Becker.
Sind Sie der Rechtsanwalt geworden, den Sie sich vor über 30 Jahren vorgestellt haben?
Ja, eigentlich schon. Damals, wie ich mir entschieden habe, welchen beruflichen Weg ich gehe, war ich ja noch an der Universität als Assistent. Ich hatte zu Beginn meiner Tätigkeit als Assistent zwei Studien absolviert, das Betriebswirtschaftsstudium und das juristische Studium und war dann eben vor die Frage gestellt, was soll ich machen? Und mein Ziel war es immer, selbstständig zu sein und quasi mein eigener Herr zu sein. Und damit haben sich damals relativ wenig Möglichkeiten geboten. Das war also entweder in die Wirtschaftsfreundschaft zu gehen, also Steuerberater zu werden oder Anwalt zu werden. Und die Entscheidung ist relativ schnell gefallen, nachdem man damals als Anwalt auch durchaus Steuerberatung mitmachen konnte, habe ich mich also für den größeren der Betätigungsfelder entschieden und bin Anwalt geworden. Diesen Schritt würde ich heute gleichermaßen widersetzen. Aus meiner Sicht gibt es kaum einen interessanteren Beruf als den des Anwalts, sofern man also in einem Bereich tätig sein kann, wie dem, in dem ich derzeit tätig bin. Wir waren damals eine relativ kleine Kanzlei. Wir waren also ursprünglich zwei Partner, drei Partner, dann sehr schnell vier Partner. Die Kanzlei gibt's ja schon sehr, sehr lange, weit über 100 Jahre. Wenn man es zurückführt auf den Kanzleigründer, also der Großvater vom Ivo Greitner, mit dem ich über viele, viele Jahre in Partnerschaft war. Entscheidung, in die Partnerschaft zu gehen und nicht als Einzelanwalt anzufangen, ist auch relativ schnell gefallen, weil einfach eine Partnerschaft mehr Möglichkeiten bietet, sich zu spezialisieren und damit auch ein interessanteres Spektrum an Leistungen anzubieten für potenzielle Klienten. Die Kanzlei war immer schon zu dem Zeitpunkt, wo ich also zur damaligen Kanzlei Greiter Schwank dazugegangen bin, war immer schon sehr stark international orientiert, hat also sehr gute Kontakte im Ausland gehabt und hat sehr viele österreichische Klienten für Schritte im Ausland beraten, umgekehrt auch sehr viel Incoming-Geschäft abgewickelt, wo also Leute aus Europa bis hin zu Amerika Geschäftsaktivitäten in Österreich wirtschaftlich betreut haben wollten. Unser Ziel war es immer, eine entsprechende Stärke und Größe zu erreichen, was also letztendlich dazu geführt hat, dass wir heute 25 bis 26 Juristen hier im Hause sind, also eine Größe, die für Österreich überdurchschnittlich ist und vor allen Dingen außerhalb von Wien, wahrscheinlich von der Größe her, von der Manpower her, die größte oder mit zu den größten Kanzleien hier im Raum zählt. Wir haben natürlich dadurch auch die Möglichkeit geschaffen, dass man sich entsprechend spezialisiert. Ich meinerseits habe mich insbesondere auf Gesellschaftsrecht, M&A-Transaktionen, Unternehmensgründungen, Startups und Familien- und Erbnachfolge im Zusammenhang mit Unternehmen spezialisiert. Und ja, in diesem Bereich fühle ich mich wohl. Und wir werden also auch weiterhin diese Linie verfolgen, dass also Größe ein ganz wichtiger Aspekt ist, um eine breite Palette von Leistungen anbieten zu können und auch entsprechend international agieren zu können.
Wie gewährt man bei so einer Größe noch die Qualität der JuristInnen, die beschäftigt sind?
Naja, es fängt natürlich einmal zunächst mit der Auswahl der juristischen Mitarbeiter an. Das heißt also, wenn jemand sich als Konzipient bewirbt oder als juristischer Mitarbeiter, haben wir natürlich schon einen sehr strengen Maßstab, wen wir nehmen und wen wir nicht nehmen. Wir haben den Grundsatz, dass wir ein Vier-Augen-Prinzip haben. Das heißt also, wir schauen, dass in allen Fällen zwei Anwälte mit der Sache vertraut sind. Und damit ist also ein hohes Maß an Kontrolle gegeben, ein hohes Maß an Qualitätssicherung gegeben, das noch begleitend natürlich dadurch abgesichert wird, dass wir alle unsere Mitarbeiter auf unsere Kosten sehr intensiv ausbilden, das heißt also entsprechende Ausbildungsmöglichkeiten intern und extern schaffen.
Wie lange dauert es im Durchschnitt eigentlich, dass man Partner wird? Sie sind ja Partner geworden bei der damaligen Kanzlei und sind auch nach wie vor in...
Ja, ich bin natürlich damals von der Stunde Null an Partner geworden. Heute hängt es natürlich von den Qualifikationen nach ab, die jemand mitbringt. Aber es ist, man braucht sicher nach der Anwärterzeit das eine oder andere Jahr, wo man noch einmal schaut, wie agiert jemand als Anwalt, als Anwältin, um dann die Entscheidung zu treffen, ein Vollpartner zu werden.
Wie findet man seine Spezialisierung? Weil es gibt ja höchstwahrscheinlich zwei Möglichkeiten. Entweder wird es von außen vorgegeben, dass es heißt, Dr. Becker, Sie machen zukünftig folgende Themenbereiche, oder man geht selbst auf die Suche und findet dann entsprechend seinen Themenbereich.
Naja, wir denken natürlich immer in der Wir-Welt. Das heißt, was ist für die Kanzleigemeinschaft wichtig? In dem Sinne, was müssen wir und sollen wir anbieten, um Klienten zufriedenstellen zu können? Das heißt, wir machen uns Gedanken, was sind die aktuellen Themen und wo braucht es also eine entsprechende Kompetenz und Know-how, um Klienten sinnvoll und zufriedenstellend bearbeiten zu können. Und dann wird intern entschieden, wer sich für die einzelnen Gebiete dann entsprechend spezialisiert, wenn er nicht eh schon in diesen Gebieten spezialisiert ist. Also jetzt, wenn man heute das Thema beispielsweise künstliche Intelligenz anschaut, da haben wir klare Entscheidungen getroffen, welche Partner in dem Bereich sich entsprechend vertiefen und die nötige Kompetenz ausbauen.
Was interessiert Sie am Unternehmensrecht und Gesellschaftsrecht?
Naja, am Unternehmensrecht und Gesellschaftsrecht interessiert mich natürlich vor allen Dingen auch neben dem rechtlichen Aspekt immer der wirtschaftliche Aspekt. Dieser Rechtsbereich ist ja sehr eng mit wirtschaftlichen Entscheidungen auch verbunden. Und im Hinblick auf meine Ausbildung als Betriebswirt ist es für mich auch sehr reizvoll. Das heißt also, wenn es halt um Unternehmenstransaktionen geht, Unternehmensbewertungen, um Businesspläne und ähnliches mehr, habe ich natürlich einen ganz anderen Zugang als wie jemand, der nur eine juristische Ausbildung hat. Wenn es halt darum geht, Startups und so weiter zu unterstützen oder wenn es darum geht, wie ich bei etlichen Unternehmen bin, als Aufsichtsratsvorsitzender tätig zu sein, da spielt eben immer dieser auch wirtschaftliche Gedanke, betriebswirtschaftliche Gedanke rein und das ist der Grund, warum mich also diese Materie besonders reizt.
Bei der Unternehmensgründung, also wenn man jetzt auf die Startup-Welt blickt, wie trifft man die richtige Entscheidung, welche Rechtsform man wählt oder welche Fallstricke gibt es auch? Also es gibt ja dann direkt am Anfang teilweise Co-Founder und Founderinnen, MitgründerInnen und so weiter.
Das ist in dem Bereich muss man also ganz klar sagen, es gibt nicht die Einheitsgröße, one fits all. Das ist sicher im Gesellschaftsrecht nicht der Fall. Es wird gern unterschätzt. Vor allen Dingen kommt es immer wieder vor, dass Leute eben einfach nur anhand von Mustern irgendwelche Verträge sich selber basteln, um am Anfang Kosten zu sparen. was mit Sicherheit der falsche Weg ist, weil die Kosten, die man dann danach hat, wahrscheinlich meistens viel höher sind, um Streitigkeiten und Probleme aus dem Weg zu gehen. Ich glaube, am Beginn steht einmal der ganz wichtige Aspekt, dass der beratet, die entsprechende Erfahrung haben muss. Das heißt also, je mehr sie und je länger sie in dem Bereich tätig sind, umso mehr haben sie ein Gespür für mögliche Risiken, für mögliche Konstellationen in der Zukunft. Und das Grundprinzip ist, dass sie, wenn sie einen Gesellschaftsvertrag schaffen für jemanden, an diese Konstellationen einfach denken müssen und die mit den Leuten auch intensiv besprechen müssen. Das kostet natürlich Zeit, aber gewährleistet, dass man dann Anführungszeichen einen Mausanzug hat und nicht irgendwo etwas von der Stange hat, was dann vielleicht gerade dort, wo es ein großes Problem gibt, nicht passt und nicht hilfreich ist. Also Erfahrung ist ganz wichtig, und aufbauend auf der Diskussion mit dem Klienten sucht man dann, und natürlich unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Aspekte, sucht man dann die richtige Rechtsform. Also es ist nicht so, dass man einfach sagt, okay, wählen wir GmbH, weil das ist jetzt haftungsmäßig interessant und kann auch steuerlich interessant sein auf einem gewissen Gewinnlevel, sondern man muss auch auf die Fälle dahinter schauen, was weiß ich, was die Entnahmemöglichkeiten, die Finanzierung des Privatbereichs, die Einbindung von Familienmitgliedern und ähnliches. Und je nachdem, was wichtig ist, ist dann entscheidend für die Rechtsform. Da erinnere ich mich also noch an eine ganz lustige Geschichte, wo man von Seiten der Steuerberatung einer Kommanditgesellschaft und den Gesellschaftern einer Kommanditgesellschaft empfohlen hat, sich umzuwandeln in der GmbH. Steuervorteil war im niedrigen sechsstelligen Bereich. Und wie dann das Ganze durchgesprochen worden ist und die beiden Senioren, die also Komplementäre dieser KG waren, gehört haben, dass sie dann ihre Jahresabschlüsse beim Firmenbuch offenlegen müssen, und gesagt, na, dann kommt für uns die GmbH nicht in Frage, wir bleiben bei der KG. Also Sie sehen an dem kleinen Beispiel, es gibt nicht nur zwei Aspekte, nicht nur die Frage der Haftung, nicht nur die Frage der Steuer, sondern eine Vielzahl von Aspekten, die man eben ausgewogen berücksichtigen muss, abwägen muss, mit den Leuten besprechen muss, und dann kommt man zur richtigen Rechtsform.
Sind Sie dann dafür verantwortlich, einfach nur die zu der richtigen Entscheidung zu bewegen, oder sagen Sie, das ist die richtige Entscheidung? Und
na, ich glaube, die Aufgabe, ich meine, letztendlich die Entscheidung liegt immer beim Klienten, aber die Aufgabe des Beraters ist schon klar zu sagen, für Ihre Ansprüche, für Ihr Umfeld, für Ihren Sonderfall ist jetzt genau die Rechtsform aus meiner Sicht die richtige.
Warum sind Sie eine GmbH und Co. KG?
Wir sind haben umfirmiert zu einer GmbH und Co. KG, ausgehend von einer GSBR, weil wir davon ausgehen, dass wir im Bereich der KG, weil letztendlich die KG ja der Unternehmensträger ist, hinsichtlich der Gestaltung und der Gewinnverteilung und der wechselseitigen Ansprüche der Gesellschaft deutlich mehr Flexibilität haben, als wie man es in einer GmbH hat.
Ein anderer Bereich bei den Gesellschaftsrechten sind ja auch Stiftungen. Ja. Ab wann macht eine Stiftung Sinn, oder was ist denn konkret eine Stiftung?
Also eine Stiftung ist die Verselbstständigung eines Vermögens, die man jetzt aus verschiedenen Überlegungen wählen kann. Sehr häufig ist es das Bedürfnis, die eigene Person über den Tod hinaus, also wenn ich das aus der Erfahrung sagen darf, über den Tod hinaus zu perpetuieren. Auch steuerliche Überlegungen klarerweise spielen eine Rolle, oder auch erbrechtliche Überlegungen spielen eine Rolle. Viele Stifter bereuen eigentlich schon, dass sie Stiftung in der Vergangenheit gewählt haben. Aber es kann durchaus ein sinnvolles Instrument sein. Und wenn es vernünftig ausgestaltet ist, ist es durchaus auch zweckmäßig. Man muss nur einen Punkt ganz wichtig sehen, und das ist aus meiner Sicht das Problem bei Stiftungen. Dieser Gedanke des Entrepreneurship, der ist einfach bei Stiftungen nicht wirklich gegeben, weil eben sehr häufig die Verantwortlichen, sprich der Stiftungsvorstand, eher verwalten als wie unternehmerisch agieren. Klar, aus Haftungsgründen, aus Verantwortungsgründen. Und so das typisch Unternehmerische ist jetzt, Anführungszeichen, vieles auf eine oder wenige Karten. Das fehlt dort. Kann ein Vorteil sein, kann ein Nachteil sein.
kann man eine Stiftung einfach wieder schließen? Also wenn man draufkommt, okay, das ist jetzt doch nicht das Richtige?
Da gibt natürlich Möglichkeiten, dass man sich den Widerruf der Stiftung etc. vorbehaltet. Das ist natürlich alles mit steuerlichen Konsequenzen verbunden. Ja.
Gibt es verschiedene Stiftungsformen, also so wie es GmbH, KG etc. gibt, oder gibt es nur die eine Stiftung?
Naja, es gibt die Privatstiftung, es gibt natürlich auch, was ja in der heutigen Zeit ein großes Thema ist, der ganze Bereich der kirchlichen Orden etc. Es gibt auch kirchliche Stiftungen, gemeinnützige Stiftungen, also es gibt da schon mehrere, aber die Stiftung, von der wir jetzt klassisch reden, das ist die Privatstiftung.
Und was Sie gerade angesprochen haben, es geht ja auch darum, nach dem Tod etwas zu hinterlassen, beziehungsweise vielleicht auch die Hinterbliebenen abzusichern zu einem gewissen Teil oder auch das Vermögen einfach zu vermehren oder zu verwalten. Wie findet man eigentlich die passende Unternehmensnachfolge? Weil da geht es ja auch, irgendwann tritt man zurück oder es gibt ein Ableben. Wie trifft man solche Entscheidungen?
Das ist natürlich ganz ein schwieriges und diffiziles Problem. Das hängt natürlich auch ab von den beteiligten Personen. Ja, es gibt also Unternehmer, Unternehmerinnen, die schon sehr früh an ihre Nachfolge denken. Das heißt also, Fälle gehabt, wo Unternehmer und Unternehmerinnen in einem Alter von 50 Jahren schon ganz konkret sich entschieden haben, dass sie mit 60 Jahren ausscheiden und bis dorthin eben ihre Rechtsnachfolge aufbauen. Und dann gibt es natürlich auch solche, die bis knapp vor ihrem Tod warten und dann nochmal von ihrem Tod selber überrascht werden. Und dann besteht natürlich das Chaos. Also wenn ich ein Unternehmen erhalten will in der Familie, dann sollte ich sinnvollerweise frühzeitig diese Dinge angehen und mir frühzeitig überlegen, was ich mache, auf die Situation hin vielleicht meine Rechtsform ändern, ja, entsprechende vertragliche Vorkehrungen treffen, die sichern, dass Dinge in der Familie bleiben. Hängt natürlich wieder davon ab, sind neben Familienangehörigen auch vielleicht Familienfremde drin, irgendwelche Co-Investoren etc. Also das ist etwas, was man schon gar nicht über einen Leisten schlagen kann. Da muss man also sehr individuell agieren. Klassisch, weil Sie ausgegangen sind von der Stiftung, herrscht natürlich gerne der Gedanke vor, ich bringe mein Vermögen, sprich mein Unternehmen, also meine Unternehmensbeteiligung, GmbH oder Geschäftsanteile oder Aktien, in eine Stiftung ein und halte damit meine Erben fern, damit die also das Unternehmen nicht zerschlagen können und vertraue eben dem Stiftungsvorstand an, das zu verwalten, und meine Erben kriegen halt dann entsprechend Begünstigungszahlungen aus der Stiftung. Der Gedanke herrscht schon oft vor, immer nämlich dann, wenn der Unternehmer oder die Unternehmerin einfach an die nachfolgende Generation nicht das notwendige Vertrauen haben. Indem sie sagen, okay, denen traue ich es nicht zu, daher verselbstständige mein Vermögen und sichere meine Kinder halt dadurch ab, dass sie einfach Begünstigungen aus der Stiftung bekommen. Dazu kommt natürlich auch der Gedanke manchmal, wenn ich es jetzt ein bisschen polemisch sagen darf, dass manche auch das Bestreben haben, sich bei ihren Rechtsnachfolgern in Erinnerung zu halten, sozusagen, dass die immer von einer Stiftung, die den Namen des Verstorbenen tragt, dann noch über Jahrzehnte hinaus die Schecks und die Überweisungen bekommt und sozusagen der Erblasser, Anführungszeichen, Gedächtnis bleibt. Das ist jetzt ein bisschen polemisch gesagt, aber das kommt durchaus auch vor.
Wenn man draufkommt, dass die Kinder oder die Angehörigen nicht die passenden Nachfolger sind, was macht man dann? Also installiert man dann einen externen CEO?
Es gibt einmal ein grundsätzliches Prinzip. Ja, wenn ich und denke da eher sehr liberal, wenn die Nachfolger im Wesentlichen geeignet sind, dann sollte man sich eigentlich, man sollte zur Verfügung stehen, ja, aber man sollte das eigentlich dann den Kindern übergeben und die Kinder einfach machen lassen. Ich meine, das ist wie im Kindergarten. Wenn ich denen ein Spielzeug gebe, ist es ihre Verantwortung, wie gehen sie damit um. Ja. Ich habe als bisheriger Unternehmer oder Unternehmerin mein Spielzeug gehabt und jetzt gebe ich es halt weiter an die nächste Generation, und wenn die es an die Wand fahren, ja, Anführungszeichen, deren Problem. Natürlich denkt man nicht so. Man will bewahren, man will behalten, man will die Kinder beraten, beeinflussen, aber das führt dann natürlich noch einmal zu erheblichen Spannungen. und zu Konflikten, vor allen Dingen im zwischenmenschlichen, familiären Bereich. Wenn ich aber mitbekomme, dass meine Kinder gar nicht geeignet sind, dann gibt es entweder die Möglichkeit, den Versuch zu verkaufen, was durchaus lukrativ und interessant sein kann, und gibt den Kindern halt Geld mit auf den Weg, wo dann auch wieder die Frage ist, was machen sie damit? Oder ich versuche vielleicht einen Partner hereinzubekommen, oder ich stelle das Ganze halt einfach auf fremdorganschaftliche Füße, das heißt also externe Führungskräfte, die das entsprechend leiten. Was man nicht machen sollte, ist, wenn Nachfolger nicht wirklich geeignet sind, unbedingt darauf zu drängen, dass die in der Geschäftsführung oder im Vorstand sind. Da sollte man andere Mechanismen, andere Absicherungen ins Auge fassen.
Wie führt man denn die unangenehmen Gespräche, wenn die Kinder oder die Nachfolger nicht geeignet sind? Am Küchentisch findet es ja, also man muss ja irgendwann mal mitteilen, dass das
ist natürlich durchaus familienabhängig. Es ist ja die Frage, das ist durchaus immer wieder sinnvoll, inwieweit man in solchen Phasen nicht einen Mediator mit einbindet, jemand, der das Gespräch begleitet, weil solche Gespräche natürlich sehr schnell emotional werden. Das ist ganz klar. Vor allen Dingen dann, wenn ein Nachfolger der Meinung hat, ja, ich hab's drauf, und Vater oder Mutter der Meinung sind, nein, du hast nicht drauf, dann wird's halt schwierig. Gell? Und das sind dann Fälle, wo man vielleicht mit Mediation auch entsprechend unterstützen kann.
Ab der wievielten Generation wird es sehr komplex oder sehr schwierig? Also wir haben ja Vorzeigeunternehmen in Tirol, Riedel gibt es ja seit 11 Generationen mittlerweile.
Ja, ja.
Aber man merkt halt teilweise, dass so bei der dritten Generation wird es dann schon schwierig.
Ja, das ist ja der alte Spruch, die erste Generation baut auf, die zweite bewahrt, und bei der dritten wird es dann schwierig, bis hin es entgleitet der dritten oder den nachfolgenden Generationen. Ich glaube, das kann man nicht so pauschal sagen. Es hängt immer von den beteiligten Personen ab. Es hängt natürlich davon ab, wie viel Nachfolger an der Zahl sind da. Ja, weil wenn ich eine beschränkte Manövriermasse zum Verteilen habe und relativ viel nachkommen habe, dann habe ich natürlich ein Problem. Ja, wen umgehe ich oder wen übergehe ich? Wie schaut es aus mit den Pflichtteilsansprüchen? Ich meine, da hat uns ja der Bauernstand mit dem Anerbenrecht ja vorgezeigt, was durchaus sinnvoll sein kann, dass halt einer der Erbe ist, den Hof übernimmt, und die anderen sind dann die weichenden Erben, die irgendwo abgefunden werden. Das ist natürlich im unternehmerischen Bereich genau das gleiche Problem. Und je größer die Zahl der Nachfolger ist, und das ist natürlich mit der zunehmenden zunehmenden Generationen steigt logischerweise die Zahl, wird das Ganze natürlich schwieriger. Ja? Die Entscheidung, wer bleibt im Unternehmen, wer muss gehen, etc.
Was Sie gesagt haben, dieses Behalten und Bewahren, und Ihre Empfehlung ist es so einfach, spielt's mit dem Spielzeug, und wenn es gegen die Wand fährt, dann ist es so. Sie sind ja international tätig mit der Kanzlei. Nehmen Sie wahr, dass es da unterschiedliche Denkweisen gibt zwischen Österreich, Deutschland, Schweiz und anderen Ländern wie Frankreich?
Ja, beispielsweise. Schon, eigentlich schon, ja. Schon. Die Mentalitäten sind zum Teil unterschiedlich. Ja. Also halt zwischen einem Schweizer und einem Italiener sind, was das Behalten, was die Leichtigkeit in der Entscheidung anbelangt, schon Unterschiede. Wohl, merkt man schon Mentalitätsunterschiede.
Wer sind da so die Leichteren, sag ich jetzt mal? Also die was einfach leichter loslassen können?
Also das ist natürlich jetzt keine repräsentative Aussage, aber gefühlsmäßig habe ich also mit dem italienischen, insbesondere Südtiroler Raum, eher das Gefühl des Loslassen Könnens. Erfahrungen in der Schweiz eher schwieriger. Und Deutschland ist in etwa vergleichbar mit Österreich. Aber ich sage eine nicht repräsentative Feststellung, nur subjektive Wahrnehmungen.
Wie lässt man denn eigentlich los? Also wie denken Sie, gelingt das? Weil im Endeffekt, man hat sich ja über, Sie sind jetzt beispielsweise...
Das ist eine Frage der persönlichen Verantwortungsgefühl. Ich meine, wenn ich heute in der Lage bin, ein Unternehmen zu führen, erfolgreich zu führen, dann muss ich auch für mich die Entscheidung treffen, wann ist es sinnvoll, dass ich mich zurückziehe und wie ziehe ich mich zurück. Nur, das Problem ist, in eigenen Sachen denken die Leute sehr häufig anders, als wenn es ums Geschäft geht. Ja? Und und die Bereitschaft, heute zu sagen, ich gehe jetzt von einer Führung, von einer Machtposition zurück und nehme mich aus dem Geschäft. Die Entscheidung ist natürlich für jemanden, der jahrzehntelang gewohnt war, vorzugeben, zu gestalten, zu führen, ist natürlich schwierig. Aber eigentlich sollte man das drauf haben als Führungspersönlichkeit, zu wissen, wann es Zeit ist zu gehen. Aber das ist ein menschliches Problem.
Es gibt ja auch Syndikatsverträge, spielen die da auch eine Rolle? Dass
es ja, klar, natürlich, wenn sie jetzt mehrere Erben haben und vor allen Dingen dann, wenn noch zum Teil fremde Shareholder drinnen sind, dann gewinnen Syndikatsverträge eine besondere Bedeutung. Ja.
Was gibt es da für Risikoabwägungen? Weil Sie beraten ja in Gesellschaftsform und ja, auch vertraglich, ja. Was gibt es da für Risiken, was man abwägen muss und abwägen kann?
Na, ich meine, wenn es um Risiko geht, hängt das natürlich ganz klar von der Rechtsform ab. Ja. Wenn ich heute an eine Personengesellschaft denke, dann sind halt die Komplementäre einer OG oder die Komplementäre einer KG sind halt voll im Risiko, weil es ja dort kein Trennungsprinzip gibt und damit die Haftung gegeben ist. Das Schöne an der KG ist, dass ich dort wieder Gesellschafter schaffen kann, die mitreden können, wenn ich es entsprechend gestalte im Gesellschaftsvertrag, die einen finanziellen Beitrag leisten können, ohne dass sie jetzt in der Haftung sind, weil wenn sie alles eingezahlt haben an Vermögenseinlage oder Hafteinlage, dann sind sie von der Haftung ja frei. Und bei der GmbH haben wir ja die Situation, dass der Gesellschafter grundsätzlich nicht haftet. Ja, er ist verpflichtet, seine Stammeinlage oder seine allfälligen Nachschüsse zu leisten, wenn welche vereinbart sind. Aber ansonsten ist der Gesellschafter einer GmbH haftungsfrei, außer er verletzt jetzt Schutzgesetze und ähnliche Dinge. Da reden wir ganz generell von einer Durchgriffshaftung. Und da muss man halt aufpassen. Da muss man halt aufpassen, wie man agiert. Ja, und auch so Themen wie faktische Geschäftsführung. Ja. Das heißt, ich bin nur auf der Gesellschafterebene, aber nehme eigentlich die Geschäfte in die Hand. Ja. Wie sie auch jetzt zum Beispiel bei einer der ganz großen Konkurse, die wir derzeit und Insolvenzverfahren, die wir zurzeit haben, ja auch diskutiert wird. Das sind natürlich dann Dinge, auf die man aufpassen muss und wo man auch in der Beratung dann den Leuten sagen muss, Achtung, da müsst ihr euch zurückhalten.
Wie viele Jahre nach Abtreten des Geschäftsführers zählt dieses Durchgriffsrecht, also wenn man quasi nicht mehr Geschäftsführer ist?
Naja, wir haben also mehrere Fristen, Schadenersatzfristen, fünfjährige Fristen. Also das ist zeitlich natürlich begrenzt, weil Rechtssicherheit sollte nach einer gewissen Zeit gegeben sein. Wir haben bei dem Komplementären die Nachhaftung von 5 Jahren, ab dem Zeitpunkt, wo sie aus dem Firmenbuch rausgetragen sind. Also da gibt's natürlich schon auch nach dem Ausscheiden noch die Zukunftsmöglichkeiten. Wobei dann wieder natürlich die Frage ist, wenn jetzt einer Geschäftsführer ist und entlastet worden ist, dann hat man natürlich auch wieder eher Schwierigkeiten seitens der Gesellschaft auf den Geschäftsführer zu greifen. Aber alles, was die Gläubiger beeinträchtigen würde, alle Vereinbarungen, die Gläubiger schädigen würden, sind den Gläubigern gegenüber ja nicht durchsetzbar. Nicht? Also da kann man die Gläubiger ja nicht ihrer Rechte berauben.
Wie blicken Sie in die nächste Generation? Wann lassen Sie los?
Was mich persönlich anbelangt, ja. Ich habe jetzt kein Problem. Wir haben eine Größe, wo viele Anwälte zusammenarbeiten, ob jetzt einer mehr oder weniger ist, ist nicht das Problem, das ist keine Frage der Übergabe. Persönlich fühle ich mich insoweit wohl, als eine meiner Töchter bei uns bereits Partnerin ist, die ebenfalls die Schiene oder den Weg gewählt hat, so wie ich ihn gewählt habe, also Wirtschaft und Jus studiert hat die gleichermaßen tickt wie ich. Also das ist einmal für mich persönlich als Vater ein sehr sehr zufriedenstellende Situation, aber die ist halt genauso wie ich ein Rad dieser Gemeinschaft. Also in der Situation einer Anwaltskanzlei, wo mehrere Anwälte zusammenarbeiten, ist es ja nicht das Übergeben eines Unternehmens, sondern nur die Frage, welches Rad dreht sich gerade im Moment? Und da sehe ich der Zukunft sehr, sehr zufrieden entgegen eigentlich.
Wie haben Sie Ihre Tochter beim Jus-Studium begleitet? Also wie kann man sich das vorstellen? Haben Sie da auch gesagt, das ist ein Spielzeug, spiel mit dem, oder wie schafft man das?
Das war mir also ganz wichtig. Ich habe zu keinem Zeitpunkt allen meinen drei Töchtern gegenüber gesagt, es wäre eigentlich gescheit, wenn ihr Jus studiert, weil ihr habt ja vielleicht einmal die Chance, dass ihr in der Kanzlei tätig sein könnt. Sie haben alle sich selber entschieden, was sie studieren. Sie haben natürlich dann gefragt, ob das okay ist, und das war selbstverständlich okay. Und ich glaube, das ist auch der richtige Weg. Ich glaube, man darf den Nachfolger nicht irgendwo in eine Richtung drängen. Man muss vielleicht schauen, was hat sie für besondere Qualifikationen, wo hat sie Talent, wo hat sie Ausprägungen, die Person. Und das sollte man dann fördern, aber man sollte nie drängen, komm ins Unternehmen. Das muss eigentlich von selber kommen. Und ich glaube, alles, was man aus Überzeugung und aus einer eigenen Entscheidung heraus macht, das ist gut, und dann wird man auch gut.
Und bei den Prüfungen etc., also wenn da offene Rechtsfragen waren, haben sie dann eher so die Leine losgelassen und gesagt, komm selbst auf die Lösung drauf?
Das ist grundsätzlich meine Linie. Ich meine, ich bin ja auch an der Universität und an Fachhochschulen tätig und versuche, Studierende zu fördern. Und das Wichtige ist natürlich, dass man die Leute zum Denken anregt. Und zum Denken regt man sie nicht an, indem man ihnen die Lösung vorweg sagt. Gell? Also man muss, glaube ich, wenn jemand in Ausbildung ist, ihm einfach die Zeit lassen, selber Lösungen zu finden und dann in der Diskussion dann vielleicht eine sinnvolle Lösung zu arbeiten. Aber einfach zu sagen, wenn du jetzt die Frage hast, das ist so oder so, ist der falsche Weg. Man muss sagen, okay, überlege mal, was muss berücksichtigen, und dann kommt das Ergebnis ja von selber.
Denken die Töchter auch betriebswirtschaftlich? Weil sie haben gesagt, sie haben so diese Verbindung zwischen juristischen und wirtschaftlichen
Interessen. Ja, sicher, natürlich. Ich glaube, man muss ja auch eines Umstandes bewusst sein. Was macht einen guten Anwalt aus? Einen guten Anwalt macht natürlich eine juristische Qualifikation aus, das ist ganz klar. Insbesondere, wenn sie jetzt im beratenden Bereich sind, weil wenn sie im Litigation-Bereich sind, da trifft eh ein anderer die Entscheidung. Aber gerade im beratenden Bereich ist das natürlich extrem wichtig. Aber das macht eigentlich nur ein Drittel des guten Anwalts aus. Das zweite Drittel ist die Fähigkeit, wirtschaftlich zu denken. Das heißt also, das sieht man dann vor allen Dingen, wenn es um Streitfälle geht. Einfach zu denken, was bringt jetzt das Prozessieren? Was kostet das an Zeit? Was kostet das an Energie? Und was kommt am Ende heraus? Gell? Sie sind auch noch guter Anwalt, wenn sie eigentlich den Prozess vermeiden. Was natürlich für viele Anwälte ein Problem ist, weil sie, wenn sie prozessieren, natürlich eher verdienen, als wenn sie nicht prozessieren. Aber wenn sie jetzt aus der Sicht des Klienten denken, ist der beste Prozess der vermieden wird. Und in dem Sinne müssen sie auch eben wirtschaftlich denken. Das ist die zweite Säule. Und die dritte Säule ist einfach die Fähigkeit, mit Menschen umzugehen, die psychologische Seite. Und ein guter Anwalt ist nur der, der die drei Seiten vereinen kann.
Wenn man auf die wirtschaftliche Seite blickt, wie eignet man sich da eine juristische Seite an? Das heißt, wenn man jetzt quasi Startup-Unternehmer ist oder Startup-Gründer oder Geschäftsführer oder Kommanditist, wie kann man diese Komponente sich aneignen, dass man sagt, okay, man also setzt Sie nicht werden, auf das freie Spiel der Kräfte?
Sie werden kein guter Jurist dadurch, dass Sie tausende Seiten lesen. Ja, ich glaube, ein guter Jurist ist der imstande ist, juristisch zu denken. Und die juristische Denkweise ist einfach eine ganz bestimmte Technik, ein Problem zu lösen. Ja, und deswegen lernen Sie eigentlich in einem Jus-Studium letztendlich nicht Paragraphen auswendig, sondern ein ganz bestimmtes Problemlösungsverhalten. Und dieses Problemlösungsverhalten, haben Sie, weil Sie das trainiert sind, als Jurist natürlich irgendwann einmal hoffentlich im kleinen Finger. Wenn Sie jetzt einen Nicht-Juristen anschauen und inwieweit kann der sich juristische Fähigkeiten aneignen, dann ist es eigentlich eher eine Frage, dass so eine Person darauf schauen sollte, Sensibilität zu entwickeln. Wo sind mögliche Fallen? Und das kann man natürlich schon gezielt, indem man verschiedene Ausbildungswege geht, von einem LLM angefangen, bis zu MBAs, wo sie auch juristische Schwerpunkte haben, um einfach ein bisschen hineinzuschnuppern in diese Art des Denkens. Und ich mache ja in verschiedenen wirtschaftlichen Studienrichtungen, also BWL-Studiengängen, auch Vorlesungen zu Recht. Und mein Zugang ist immer der, diese Sensibilität zu fördern, weniger Paragraphen durchzukauen, weil das vergisst man sowieso. Nach wir Juristen schauen ja immer nach, ne? Sondern einfach das Gefühl und das Gespür zu kriegen, wo ist da eine mögliche Stolperfalle, um dann zu wissen, wann muss ich mir den kompetenten juristischen Rat holen.
Wenn man jetzt nochmals in die Zukunft blickt, weil wir haben jetzt verschiedene Themenbereiche angesprochen, auch wie man quasi auch ein Unternehmen übergibt oder loslässt. Und Sie haben am Anfang angesprochen, dass die MitarbeiterInnen darauf spezialisiert werden, was in Zukunft gefragt wird, was die Klienten und Klientinnen in Zukunft fordern. Was sind denn die Rechtsthemen der Zukunft?
Also, um vielleicht auch was klarzustellen, wenn Mitarbeiter anfangen bei uns, also der klassische Rechtsanwaltsanwärter, der wird natürlich, anders als es in manchen anderen oder vielen anderen Großkanzleien der Fall ist, nicht nur auf ein ganz bestimmtes Rechtsgebiet und eine ganz bestimmte Spezialisierung getrimmt, sondern wir bilden unsere Mitarbeiter schon breiter aus. Ja? Wenn dann einmal die Anwaltsprüfung vorbei ist und wenn es einmal in Richtung Partnerschaft oder weitere Zusammenarbeit geht, dann fällt die Entscheidung, mit welchen Schwerpunkten. Ja? Das muss man also schon ein bisschen als Prozess sehen. Und künftig wichtige Bereiche sind sicher Bereiche wie eben der ganze IT-Bereich, das ganze Thema KI, wie gehen wir damit um? Was hat das für Auswirkungen auf Unternehmen? Auch Themen wie Mobilität, Klima, Umwelt, das sind einfach aktuelle Themen, die zunehmend mehr an Bedeutung gewinnen im Gesellschaftsrecht, auch Nachhaltigkeit und ähnliches mehr. Also das klassische wie Liegenschaftskaufverträge, Testamente und so weiter, das wird es natürlich immer geben, aber das sind sicher nicht die spannenden Themen der Zukunft.
Was mich interessieren würde bezüglich noch Gesellschaftsrecht, Unternehmensrecht und künstliche Intelligenz oder Technologien, die es gibt, kann die KI irgendwann eine juristische Person sein oder ab wann ist die KI eine juristische Person?
Ja, es gibt ja schon diese Gedanken in Richtung E-Person. Ja? Ich meine, wir haben es noch ganz klassisch, wir haben im Wesentlichen drei mögliche Rechtssubjekte, das sind natürliche Personen, sind juristische Personen und die rechtsfähigen Personengesellschaften, OG, KG und EBIF jetzt aus der Sicht unserer Welt betrachtet. Ich schließe es nicht aus. Ich meine, mit einem Rechtssatz kann man eine neue Person kreieren. Ja, das ist also durchaus denkbar und wenn es Sinn macht, warum auch nicht. Ja, also ich erinnere mich noch gut an Zeiten, wo ich mal in Deutschland in einem Gerichtssaal anwesend war und da hat die Gerichtsordnung damals vorgeschrieben, dass Anwälte eine silberne Krawatte tragen müssen und das ist schon lange, lange Zeit her. Der Gegenvertreter hat keine silberne Krawatte angehabt und der Richter hat geschrieben, nicht anwesend. Die Regel war, er ist nur anwesend in einer Krawatte, obwohl er da gestanden ist, er war nicht anwesend. Also das ist einfach die juristische Welt und wenn Sie heute etwas definieren, dann kann ein Computer oder eine künstliche Intelligenz genauso eine Person sein wie eine natürliche Person. Auch die ganzen juristischen Personen, GmbHs, sind nichts anderes als wie Nachbildungen der natürlichen Person. Also da sehe ich jetzt keine Grenzen.
Wir nähern uns schon langsam dem Ende. Ich habe noch drei Fragen an Sie, Dr. Becker. Die erste Frage ist, wie behält man diese Leidenschaft? Sie sind jetzt so lange im juristischen Bereich tätig und lehren auch den juristischen Bereich an Studenten und Studentinnen. Wie behält man das bei?
Ja, das ist ganz einfach. Wenn man das tut, was einem Freude macht. Ja, also ich habe zu keiner Zeit meines Lebens ein Problem mit der Work-Life-Balance gehabt. Ich habe natürlich meine Hobbys, die mache ich genauso, aber ich habe auch einen Arbeitstag, der um 5 Uhr in der Früh anfängt und um 7, 8 Uhr am Abend aufhört und vielleicht eine halbe Stunde, Stunde Mittagspause. Und ich denke mir eigentlich zu keinem Zeitpunkt, ist das gescheit, was du machst? Ich denke zu keinem Zeitpunkt, wenn ich so einen Tag arbeite, eigentlich weiß ich es gescheiter, wenn ich eine Runde Motorrad fahren gehe oder ein bisschen segeln gehe. Das ist einfach, weil das, was du machst, Freude macht. Wenn du natürlich Dinge machen musst, die dir keine Freude machen, dann hast du auch keine Leidenschaft. Es ist ganz einfach im Leben.
Sehr schön gesagt. Wie wichtig ist in die Freiheit?
Ja, die Freiheit ist mir wichtig. Wobei man sich natürlich selber die Freiheit nimmt, weil von dem Moment an, wo ich einen Termin in meinen Kalender eintrage, bin ich auch nicht mehr frei. Aber ich habe zumindest die freie Entscheidung, mit wem ich rede, wen ich berate, für wen ich mich einsetze und für wen nicht. Und das ist natürlich auch eine Frage des wirtschaftlichen Standings einer Kanzlei. Es gibt natürlich Kollegen, die vielleicht den anderen Anfall, den sie nicht gern machen müssen, einfach nehmen müssen aus wirtschaftlichen Gründen. Das ist klar, das macht auch jeder irgendwo durch, aber Freiheit ist einfach, glaube ich, ein ganz wertvolles und wichtiges Gut. Und die Freiheit zu haben, dies oder jenes zu tun, ist auch ein ganz wichtiger Beitrag für Lebensfreude und damit wieder auch für Leidenschaft.
Ist in Sicherheit wichtiger wie Freiheit? Weil deswegen habe ich die Frage gestellt, weil im Rechtsbereich will man ja die Sicherheit eigentlich haben, also im juristischen Bereich, man will ja Rechtssicherheit beispielsweise haben.
Ja, ist schon klar. Man versucht durch die Beratung natürlich die Rechtssicherheit zu geben. Natürlich gibt es immer wieder oder auch nicht selten Fälle, wo man diese Rechtssicherheit nicht geben kann, vor allen Dingen, wenn es juristisches Neuland ist, dann kann man nur sagen, ja, nach meiner Einschätzung mit hoher Wahrscheinlichkeit wird das funktionieren. Der sagt, den Prozess haben wir gewonnen, den Anwalt sollte man sofort wechseln, weil kein Prozess ist gewonnen. Das ist einmal im juristischen Bereich. Und wenn Sie mich jetzt persönlich fragen und einfach gegenüberstellen, Freiheit oder Sicherheit, dann ist mir die Freiheit wichtiger als die Sicherheit. Also die Freiheit, mit einem Segelboot irgendwo hinzusegeln, weg von einer Küste, von einem Hafen und sicheren Hafen zu verlassen, ist mir wichtiger, als mit dem Hafen zu sitzen und sagen, ja, da kann mir jetzt nichts passieren.
Eine kleine Zwischenfrage habe ich noch, bevor die allerletzte Frage kommt. Sind Sie eigentlich in der Jagd tätig? Also Sie sind ja, also die Kanzlei bietet ja auch Jagdrecht an.
Oder? Ja, ich selber bin bedingt durch eine Leidenschaft, die mein Großvater hatte und die dann nachher auf eine Mutter übergegangen ist, obwohl sie es dann eigentlich nicht mehr ausgeübt hat, bin ich auch zur Jagd gekommen. Ich bin sehr gerne in der Natur. Mir ist wichtig, die Hege abschießen ist also jetzt nicht das, worum ich jagen gehe, sondern einfach die Auseinandersetzung mit Wald und Natur und Wild ist mir wichtig. Ist auch eine gute Möglichkeit, um einfach abzuschalten, wobei ich mit Abschalten eigentlich persönlich selten ein Problem habe. Und dadurch bedingt bin ich auch irgendwann einmal gefragt worden, ob ich in den Vorstand des Tiroler Jägerverbandes komme. Das ist eine öffentlich-rechtliche Körperschaft, die Interessen der Jägerschaft vertritt. Das mache ich dort gern ehrenamtlich und natürlich biete ich auch recht an. Ja.
Die Abschlussfrage, Dr. Becker, was möchten Sie noch sagen?
Was ich noch sein möchte?
Sagen möchte?
Also, ich möchte mich einfach bedanken für das Gespräch. War so ein interessantes Gespräch. Es ist natürlich immer nicht leicht, über sich selber zu reden, aber es hat mit Ihnen Spaß gemacht. Und ja, in dem Sinne hoffe ich, dass das für Sie auch ein zufriedenstellendes Interview oder Austausch war.
Sehr. Vielen Dank für Ihre Zeit. Ja, es hat gerne. Mich sehr gefreut. Ich konnte einiges mitnehmen und Ihnen und der Kanzlei weiterhin alles Gute. Vielen Dank.
Danke.
Es freut mich sehr, dass du das Interview bis zum Ende angehört hast. Und wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, dann abonniere jetzt Little Talks in deiner Podcast-App.